ist eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem tollen Podcast Rechtsgerichtet. Im weitesten Sinne über Rechtsextremismus in Deutschland und auch viel über die AfD, wie ihr auch heute nochmal hören wird. Letzte Folge hatten wir das ja auch schon. Vielleicht wiederholt sich das eine oder andere, aber Redundanzen sind ja immer ganz gut. Dann verfestigt sich das im Kopf, ne? Dann könnt ihr das alle schön dann erzählen, weil ihr es dann auswendig kennt, wenn wir wieder irgendwie denselben Quatsch erzählen wie beim letzten Mal. Hallo an euch und auch hallo an dich, Sven. Hi, wie geht's?
Hallo, Gerrit. Ja, läuft ganz gut. Urlaub ab und zu mal, darf man es ja auch mal haben.
Und wir machen uns jetzt die eigene Arbeit, ne? So sind wir.
Genau, man macht Urlaub und dann macht man doch Arbeit. Und dann stehen noch 4 Monate Urlaubssperre an, wie sie das so immer so schön ist beim Radio. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, denn heute wollen wir uns ja eben mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Populismus und ist die AfD am Ende rechtspopulistisch oder ist sie vielleicht doch rechtsextrem oder ist sie vielleicht ganz was anderes?
Ja,
und
so, sorry, du wolltest noch was sagen.
Genau, ich habe einfach so gedacht, okay, wenn wir damit einsteigen, wir haben ja beide tolle Sachen studiert und da guckt man ja gerne mal in irgendwelche Enzyklopädien oder in irgendwelche Lexika und schaut einfach mal nach, was steht denn da so drin in diesen schlauen Büchern. Und ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut, okay, was steht denn in einem tollen Lexikon der Politikwissenschaft über Populismus? Da wird Populismus beispielsweise als ein mehrdeutig verwendeter Begriff definiert mit extrem unterschiedlichen Bewertungen. Zum einen ist er halt sehr positiv, kann er sehr positiv bewertet werden. Das trifft vor allem dann auf Amerika zu und gerade in Westeuropa oder allgemein in Europa wird der Begriff eher negativ konnotiert, eben dann beispielsweise das Volk mit demagogischen Parolen zu bedienen, dem Volk nach dem Mund reden, an Instinkte appellieren und einfache Lösungen appellieren. Und das klingt ja so ein bisschen so als das, was quasi auch der Inhalt unserer heutigen Folge dann sein dürfte.
Ja, ganz genau. Also wenn du schon mit dem Studium anfängst, ich finde ja, ich mache immer gerne den Gag so als allererstes, wenn man so eine Reportage, Reportagen schreiben, großes Thema momentan, wenn man in so einer Reportage anfängt, dann kann man immer schön schreiben, wo man fängt ganz von vorne bei der Recherche an, dann schaut man mal Wikipedia und da steht sowas Ähnliches drin. Aber das sei mal dahingestellt. Ich finde halt auch, der Begriff ist ganz interessant. Ich weiß noch, als es losging mit der AfD, da gab es Bernd Lucke und die AfD als eine eurokritische Partei und damals wurde schon der Begriff Rechtspopulismus sehr inflationär verwendet. Und ich weiß noch, wir haben ja beide da zusammen studiert und dann war das natürlich das Thema, wir haben Politik studiert und dann wollten alle ihre Abschlussarbeiten oder ihre Hausarbeiten über Populismus oder Rechtspopulismus schreiben und dann wurden irgendwelche Bücher gewälzt und das ist meistens daran gescheitert, dass es überhaupt keine wissenschaftliche Definition dafür gab, was dieser Rechtspopulismus überhaupt sein soll. Das hat sich ein bisschen geändert, haben wir jetzt, glaube ich, in der Recherche auch rausgefunden, aber es ist immer noch sehr schwammig. Und die Leute sind sich auch nicht einig und genau deswegen lohnt es sich einfach mal darüber zu sprechen, was das für einen Sinn macht oder was der Begriff bedeutet. Vor allem auch, weil, obwohl es noch immer keine einheitliche Definition davon gibt, dieser Begriff wirklich inflationär verwendet wird. Es ist immer, also so viele Medien sagen immer noch so automatisch die rechtspopulistische AfD, die rechtspopulistische Alternative für Deutschland, als würden diese Begriffe zusammengehören. Und da sieht man halt auch diese andere Verwendung dieses Begriffes als einen Kampfbegriff, der von Medien, aber auch vielleicht im persönlichen Sprachgebrauch immer wieder benutzt wird, um Parteien oder Äußerungen zu diskreditieren. Auf irgendeine Art und Weise, weil Populismus ist schlecht, wie du gesagt hast, in Europa eher schlecht konnotiert. Aber irgendwie weiß gar keiner, was dieser Satz, was das überhaupt bedeutet. Und man kann doch nicht die ganze Zeit einen Begriff so inflationär benutzen, ohne dass irgendjemand weiß, was der im Endeffekt bedeutet. Und deswegen muss darüber geredet werden. Und ja, und das tun wir, ne?
Genau, aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, also gerade in Europa ist dieser Begriff Populismus eben so eine Art Kampfbegriff, um eben auch den Gegner so ein bisschen darzustellen, als würde er keine ordentlichen Lösungen anbieten. Es passiert ja auch öfter mal in Wahlkämpfen heutzutage tatsächlich nicht mehr so viel wie früher. Dieser Populismus als Kampfbegriff wird tatsächlich quasi nur noch ausschließlich für die AfD benutzt, obwohl man gerade jetzt im Bayern-Wahlkampf, obwohl man da auch Ansätze von Populismus oder von populistischer Agitation bei der CSU sehen konnte.
Aber da würde ich nämlich sagen, und das sehen wir dann gleich, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, die CSU hat da nicht, nach der Definition, die wir jetzt vielleicht aufstellen, nicht populistisch gehandelt. Ich will aber auch noch was mit zu dem sagen, nach dem, dem Volk nach dem Mund reden. Und da kommen wir vielleicht später nochmal zurück drauf. Ich will so eine Klammer machen oder so einen Cliffhanger. Ich sage sogar nicht nur, dass ich finde, es ist gefährlich, diesen Populismusbegriff so inflationär zu benutzen. Vor allem, weil es so eine intuitive Meinung dazu gibt. Die intuitive Meinung des Populismusbegriffs ist es, dem Volk nach dem Mund reden, wie du schon gesagt hast. Und wenn man das mal zu Ende denkt, wenn man das weiterdenkt, dann ist es eine ziemlich dumme Aussage, diesen Begriff zu verwenden und ziemlich gefährlich. Und das erkläre ich, wenn wir das mal alles durchexerziert haben, erkläre ich, warum ich das so finde. Und dann wird es auch klar. Und dann sollten es dann, also dann wird auch klar, warum es echt seltsam ist, diese Begriffsverwendung.
Ja.
Genau. Und ich möchte dazu auch noch sagen, vor allem nochmal an die Medien adressiert, wenn man immer darüber redet, ob man die AfD jetzt Rechtspopulismus nennt oder nicht, und dann heißt es immer so, doch, wir müssen die so nennen. Warum denn? Ne? Weil man irgendwie dieses intrinsistische Bedürfnis hat, die Leute jedes Mal, wenn man über die AfD redet, nochmal davor zu warnen, dass sie ja rechtspopulistisch ist. Das ist ja irgendwie ein ganz netter Ansatz so. Oder vielleicht ein nettes Ideal oder sowas, aber das bringt doch nichts. Das ist doch nur das Gegenteil. Aber auch darüber können wir gleich reden.
Genau, und jetzt nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen mit der CSU als Einstieg, denn eine Grundannahme des Populismus ist ja, jetzt geht es mir gar nicht darum, dem Volk nach dem Mund zu reden, sondern es geht mir vielmehr um dieses sogenannte Elitenbashing. Also es wird da quasi eine vertikale Trennlinie aufgemacht, und das ist, glaube ich, der interessanteste Punkt beim Populismus, dass die Strömung, die dann eben als populistisch wahrgenommen wird, quasi das einfache Volk vertritt. Und es gibt eben diese abgehobene politische Elite, im Sprachgebrauch dann der AfD beispielsweise wären es dann die Altparteien. Und worauf ich eben hinaus wollte mit dem CSU-Wahlkampf, wäre in dem Fall dann Berlin als Begriff für die politische Elite. Weil das war, fand ich, sehr interessant bei dem Bayern-Wahlkampf, dass sich gerade die CSU sehr gegen dieses Berlin gewendet hat. Und es war immer Berlin als Kampfbegriff für eine alte Elite, die sich quasi gegen das bayerische Volk in einer gewissen Weise richtet. Das fand ich im Wahlkampf sehr interessant, weshalb ich eben auch sagen würde, dass es gerade jetzt im Bayern-Wahlkampf darum ging. Aber wir wollen es ja nicht über die CSU unterhalten, sondern über die AfD.
Ja.
Und eben...
Ja, nur ganz kurz. Ich versuche ja mal, Hörerfeedback aufzunehmen. Und deswegen hier auch wieder hier Grüße an Vivian P., sie meinte, war gut, war aber ein bisschen wuselig, und deswegen möchte ich nur noch mal so ein bisschen auf die Bremse drücken und noch mal, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, noch mal kurz sagen, ne, wir definieren als ersten Punkt, den wir aus der Wissenschaft, aus der wissenschaftlichen Diskussion extrahiert haben, wo sich auch alle wirklich einig sind. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich wirklich alle am einigsten sind, die über Populismus reden, und da reden wir erstmal nur über Populismus, nicht über Rechts- oder Linkspopulismus, ist, eine Dichotomie aufzumachen, Volk, eine vermeintliche homogene Masse des Volkes steht gegen eine Elite, und diese Elite, Politiker, Medien handeln gegen das Interesse des Volkes. Also meiner Ansicht nach, es ist schon ein dezidiertes Verschwörungsdenken, was da mitschwingt. Nur das nochmal klar zu machen, was genau wir damit meinen und was die Wissenschaft da aufmacht. Und diese Dichotomie ist das Element des Populismus, das grundlegende Element. Und wenn man nochmal auf den lateinischen Begriff, der da drin steckt, Volk eingeht, dann denkt man ja im Volksmund immer, Populismus ist dem Volk nach dem Mund zu reden, aber eigentlich bezieht sich dieser lateinische Begriff Volk vielmehr darauf, das Volk als eine Grundgesamtheit, als eine homogene Masse zu nehmen. Genau, und nur nochmal dazu. Und jetzt können wir darüber reden, ob die AfD das sagt oder so denkt.
Genau, aber vielleicht steigen wir nochmal dann, wenn wir schon einen Schritt zurückgehen, dann würde ich auch nochmal den Schritt zurückbleiben. Denn wenn man so sich die Entstehungsgeschichte des Populismus anschaut, dann ist es eben gerade kein negativer Begriff, sondern es geht wirklich darum, wie du es ja schon angesprochen hast, dass man sich nicht mehr vertreten fühlt als einfacher Mensch. Und dieser Populismusbegriff kommt eigentlich aus den USA, wo er eben auch als positives Wort benutzt wurde, um positiv eben darauf hinzuweisen, dass was verändert werden muss, dass man sich quasi voneinander entfernt hat. Die Politiker auf der einen Seite und das in Anführungsstrichen einfache Volk beziehungsweise die Wählerschaft. Und das hat man damit eben so ein bisschen versucht zu verhindern, eben das zu tun, was das, wie gesagt, in Anführungsstrichen wieder einfache Volk eben will und was es eben nicht will. Und da geht es ja auch um vieles anderes, worauf wir dann, glaube ich, später auch nochmal eingehen werden, was bedeutet Repräsentation, was bedeutet vielleicht auch die Art und Weise, in was für einer Demokratie oder in was für einem politischen System leben wir überhaupt, was da eben auch viel eine Rolle spielt, was da eben auch wirklich interessant wäre, nochmal zu artikulieren, aber darauf sollten wir vielleicht wirklich später eingehen, um jetzt wieder auf diese vertikale Differenzierung zurückzukommen.
Sven, vertikale Differenzierung, wer soll das denn verstehen?
Also na, es geht wie gesagt darum, diese Schiene aufzumachen, wir hier unten gegen die da oben, also wir in Anführungszeichen. Und ich meine, bei der AfD ist es relativ einfach, diesen Punkt erstmal zu bestätigen, weil alleine der Name Alternative für Deutschland gibt diesen Punkt schon aus. Die AfD stellt sich eben selbst als die einzige mögliche Alternative zu den etablierten Parteien dar. Und etablierte Parteien sind eben eine Elite, die aber in den Augen der AfD das Volk nicht mehr vertritt. Und das steht ja auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlich vorgehen, schon in der Grundlage dessen, was eben die AfD eine politische Partei ausmacht. Und das ist eben das Grundsatzprogramm. Da steht halt auch vieles dazu drin, was quasi dieses Elitenbashing oder dieses Altparteienbashing unterstützt.
Ja, bring doch mal ein Beispiel. Ich habe hier auch ein paar. Vielleicht hast du ein paar andere als ich. Ich habe nämlich auch mal ins Grundsatzprogramm, nicht ins Wahlprogramm. Das sind nochmal Unterschiede. Da habe ich später ein paar Unterschiede bei anderen Punkten entdeckt.
Also
genau. Oder soll ich? Darf ich?
Ich würde nur kurz den ersten Punkt vielleicht vorgeben. Ich habe nämlich nicht aufs, also jetzt, um mal ein Beispiel zu nehmen aus dem aktuellen Wahlkampf, weil wir ja vorhin schon mal bei Bayern waren, würde ich nochmal kurz auf Bayern zurückkommen, ja auch, weil ich den...
Also du hast jetzt das Wahlprogramm, das für den Bayern-Wahlkampf der AfD.
Genau. Okay. Es gibt so eine kurze Zusammenfassung auf 6 Seiten und da wird halt nochmal kurz klar gemacht, okay, was ist die AfD, was hat die für Punkte? Und da ich den Bayern-Wahlkampf jetzt eben so ein bisschen miterlebt habe, dachte ich, ich bringe das nochmal kurz ein. Und da ist eigentlich der erste Satz sehr interessant am Abschluss dieses kurzen 6-Punkte-Programms. Da steht, die AfD ist die einzige wirkliche Opposition gegen eine den Bürger als alternativlos verkaufte Politik, mit der die Altparteien jegliches Verantwortungsgefühl vermissen lassen. Ich meine, da hast du quasi diesen kompletten Ansatz von wir hier unten gegen die da oben. Die AfD verkauft sich als die einzig wirkliche Opposition gegen die korrupte Elite aus Politikern, aus diesem, gerade auch aus diesem Berufspolitikertum, weil man ja eben auch dieses wir hier unten, die AfD sagt ja auch immer, wir oder die Politiker oder die Mitglieder der AfD sagen auch, sie sind keine Berufspolitiker, sondern sie sind einfache Leute, was zum einen ja gar nicht stimmt. Bestes Beispiel ist Alexander Gauland, der lange Zeit für die CDU im Bundestag saß.
Alice Weidel hat für Goldman Sachs gearbeitet, Mann.
Stimmt.
Also ich verurteile sie nicht dafür, ernsthaft nicht, aber es passt natürlich auch nicht ins Bild, aber das ist ja auch so ein Punkt, so eine Absurdität am Populismusbegriff, dass diese Führer, auch Donald Trump etc. pp., oft auch aus einer elitären Klasse kommen, aber sich auf irgendeine Art und Weise immer wieder als Außenseiter verkaufen können, wie auch immer sie das schaffen, auf verschiedene Art und Weisen. Genau. Aber ich bin überrascht, Sven. Klar, zeigt dein Zitat die Richtung, aber ist ja eigentlich noch recht moderat. Oder wolltest du klein anfangen? Weil
ich wollte eigentlich mal klein anfangen. Ach so. Wir haben ja ein bisschen Zeit, deswegen dachte ich fange mal klein an, um dir dann auch so ein bisschen die Bühne für den größeren Punkt zu lassen.
Das ist aber nett. Nee, weil klar, ich meine, dann wirst du wahrscheinlich auch auf das schon gestoßen sein, was ich jetzt sagen würde. Ja, und da steht im Grundsatzprogramm der AfD, steht, Zitat, heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet, und jetzt kommt's, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Und da zeigt sich ja natürlich absolut dieses Verschwörungsdenken. Das ist ja nicht nur so, dass man sagt, wir können irgendwie das Interesse des Volkes, des vermeintlichen Volkes, was die AfD ja immer behauptet, was sie vertreten würde, wofür es auch eine Mehrheit gibt, was sie auch immer behauptet, was ja die Wahlergebnisse überhaupt nicht hergeben, by the way. Also deswegen muss man auch mal sagen. Genau, aber es zeigt definitiv diese Verschwörung, dass selbst wenn sie sagen, wir vertreten die Interessen des Volkes besser, ist eine Sache, aber hier sagen sie, die da oben, die verfolgen eigentlich ihr ganz eigenes Interesse. Und das wird einfach behauptet, den aktuellen Politikern oder der aktuellen Regierung, wer auch immer, die da oben sind, denen wird abgesprochen, Politik zu machen im Interesse des Landes oder im Interesse des Volkes, sondern für ihre eigenen Interesse. Und das ist einfach eine Behauptung, die ist nicht belegt, das wird mit Gefühlen gespielt, die halt an Verschwörungstheorien andocken. Und ja, und das macht sie ganz offen im Grundsatzprogramm. In vielen Punkten versucht die AfD in ihrem Parteiprogramm moderat oder liberal aufzutreten, aber in dem Punkt überhaupt nicht. Also da machen sie es ganz deutlich und das zeigt auch ganz deutlich, dass das der Ausgangspunkt für jede populistische Bewegung ist dieses Schema Volk versus Elite, und da macht die AfD keinen Hehl raus, weil sie ganz genau weiß, so kriegt sie die Leute, die sie erreichen will.
Genau, da vielleicht nochmal anschließend. Also das ist ja quasi so der Grundsatz des Grundsatzprogramms, den du zitiert hast. Und vielleicht, ich meine, es sind zwei Sätze davor, da heißt es, eben was ich eben auch schon angesprochen hatte, als Bürger mit unterschiedlicher Geschichte und Erfahrung, mit unterschiedlicher Ausbildung, mit unterschiedlichem politischen Werdegang habe man sich zusammengefunden in der Überzeugung, dass die Bürger ein Recht auf eine echte politische Alternative haben. Und dann ist es eben auch interessant, denn dem Bruch von Recht und Gesetz, der Zerstörung des Rechtsstaats und verantwortungslosem Handeln gegen die Prinzipien wirtschaftlicher Vernunft konnten und wollten wir nicht länger zusehen. Auch das ist nochmal so eine, ja, wie ich finde, sehr interessante Geschichte, denn, und das muss man jetzt halt sagen, mit diesem Punkt ist die AfD eben ja gerade erst gescheitert vor Gericht, letzte Woche war es, meine ich, da hat das Verfassungsgericht ja gesagt, nein, die Flüchtlingspolitik von 2015 ist kein Bruch von Recht und Gesetz gewesen, und damit könnte man zumindest hoffen, dass gerade aus diesem Punkt so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wurde, aber das ist ja eben nicht der Ansatz einer populistischen Partei, weil es eben gar nicht darum geht, was ist wahr und was ist falsch.
Ja. Ja, ich meine, wie gesagt, man kann jetzt hier auch echt wahllos wählen aus dem verschiedenen Programm der AfD. Man findet immer neue Beispiele für dieses Volk gegen Elite. Manchmal radikaler ausgedrückt, manchmal weniger radikal. Die AfD ist sich dort einig, dass sie das macht. Und das Interessante daran ist natürlich auch, dass sie ganz genau weiß, warum sie das macht. Und man auch, glaube ich, die AfD nicht unterschätzen darf in ihrer Kommunikationsstrategie, die sie auch von entsprechenden Menschen, die sich sehr lange auch mit solchen Dingen befasst haben, bekommen, und das trifft halt einen Nerv. Aber man darf trotzdem auch nicht die Argumentation der AfD intuitiv übernehmen, weil die AfD behauptet, es gibt ein Volk, das eigentlich in der Mehrheit ein gemeinsames Interesse hat. Und dieses Interesse würde von den Eliten ja unterdrückt werden, weil warum auch immer und wie sie das auch immer machen würden. Und wenn man jetzt die AfD immer wieder als populistisch bezeichnet, dann übernimmt man eigentlich diese Argumentationsstruktur. Man übernimmt die Argumentationsstruktur, man übernimmt die Annahme, dass die mit ihren Meinungen eigentlich die Mehrheit des Volkes ansprechen würden. Und das ist halt fatal, weil offensichtlich ist es ja gar nicht die Mehrheit des Volkes. Sie behauptet es ja immer nur. Die Wahlergebnisse geben das ja gar nicht her. Das ist ja, man behauptet ja auch immer, die CDU ist der Wahlverlierer, weil sie halt 10% verloren hat, aber sie haben immer noch die meisten Stimmen. Also eigentlich sind sie der Wahlgewinner. Genau. Und deswegen, finde ich, sollte man auch der AfD nicht den Gefallen tun, immer auf diesen Begriff so rumzureiten und deswegen ihre Argumentation mit zu übernehmen. Ja.
Wäre jetzt halt die Frage, was dann deine Folgerung daraus wäre. Sollte man die AfD dann eben nicht mehr als rechtspopulistisch darstellen? Sollte man sie dann bezeichnen in deinen Augen, um mal kurz da die Frage aufzuwerfen?
Erst die Frage mal, wer sie bezeichnet. Also, dass die Wissenschaft sich einen Begriff zum Beispiel sucht, um Dinge zu klassifizieren oder irgendwie Begriffe zu operationalisiert, ist ja fair. Und dann kriegt sie einfach einen Begriff als Unterscheidung. Aber ob die Medien jedes Mal wieder sagen sollten, das ist die rechtspopulistische AfD, das stelle ich wirklich in Frage, weil ich sehe überhaupt keinen Sinn dahinter, außer einen fehlgeleiteten Erziehungsauftrag, in dem sich viele Journalisten sehen. ich weiß nicht, wir können jetzt mal aktuell werden. Das kommt vielleicht vom Thema ab. Und ich wollte es vielleicht auch später, aber vielleicht erzähle ich später einfach nochmal. Aber hier, unser toller Journalistenkollege Klaas Relotius, ja, der fälscht ein Interview mit der letzten Überlebenden der Weißen Rose und behauptet, sie hätte gesagt, die Bilder aus Chemnitz, ne, die Nazis in Chemnitz, das würden ihr große Sorgen machen. Jetzt hat sich rausgestellt, die kennt die Bilder gar nicht, die wohnt in den USA. Er dichtet ihr diese Meinung an, weil er glaubt, also ich unterstelle jetzt, weil er glaubt, das ist so, dass man muss den Leuten klar machen, wie schlimm das alles ist. Und damit hat er jeglichen journalistischen Auftrag verletzt, also Objektivität sowieso. Und das ist auch so ein bisschen immer dieses, man muss den Leuten sagen, das sind Rechtspopulisten, das sind Böse. Aber es bringt halt nichts. Das ist genauso wie Jörg Thaddäus, dieser Moderator, der hat dem einen Preis verliehen über so eine Reportage in Syrien, dem Relotius, die auch offensichtlich jetzt gefälscht war, diese Reportage. Und der Jörg Thaddäus kündigt ihn einfach ein bisschen lustig an. Dann kommt Klaas Relotius auf die Bühne und ermahnt ihn, dass man doch keine Witze machen soll bei so einem ernsten Thema. Das heißt, er kritisiert diesen Moderator, obwohl er offensichtlich gelogen hat und falsche Tatsachen behauptet hat, weil er aber so sicher ist, dass er was Gutes tut, wenn er dann da irgendwie behauptet, diese Kinder würde Angela Merkel erscheinen. Und dieses Mindset, was sich im Journalismus verfestigt hat, irgendwie zu glauben, man rettet die Welt, wenn man die Leute erzieht, das ist ein Problem. Und deswegen sollte man die AfD nicht rechtspopulistisch nennen. Und so machen wir dieses Eliten, so macht man auch von der anderen Seite dieses Eliten versus Volk-Ding wieder auf. Und dann sind wir, die wir vielleicht für diese Elite sind, spielen das Spielchen fast mit.
Auf jeden Fall. Also, wobei man natürlich da auch wieder nochmal eine andere Ebene aufmachen müsste, was halt auch in einer gewissen Weise eine Art von Medienkritik dann äußert. Gerade bei dem Relotius ist es ja so, diese Art von Reportagen, die er macht. Er ist ja jetzt kein Politikredakteur, sondern er ist ja ein Gesellschaftsredakteur, dessen Aufgabe es ja ist, quasi besondere Menschen zu finden, um dann eben diese Geschichte zu erzählen. Und dann seine Stilmittel sind ja sowieso schon, also ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen eingelesen in dieses Thema, weil ich es auch interessant fand, wie überhaupt jemand wie er, der eben alles erfunden hat, so viele Preise gewinnen konnte. Und natürlich ist seine Art und Weise, wie er schreibt, die ist nicht schlecht. Aber ist das die Art und Weise, wie man Journalismus heute noch betreibt?
Der soll Romane schreiben. Ich meine, natürlich ziehen die einen Bann, diese Reportagen. Und das ist ja auch geil für den Leser. Und man versucht sich ja auch, wir versuchen natürlich, auch wenn wir eigentlich nur Nachrichten machen. Und by the way, ich war selten, dass ich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich war selten so stolz, einfach Nachrichtenredakteur zu sein. Weil man irgendwie merkt so, unser Selbstverständnis davon, wie wir Journalismus machen, wenn wir Nachrichten machen, ist eigentlich genau das, was sowas entgegenwirkt, dass sowas passieren kann.
Genau, das war das, worauf ich halt auch hinaus wollte. Es gibt halt diese eben, aber das ist auch so ein Problem, was halt in der Mehrheitsgesellschaft, glaube ich, nicht so vorhanden ist. Der Unterschied, was ist eine Nachricht und was ist eben eine Reportage? Diese Unterscheidung oder was ist am Ende auch ein Kommentar, dass viele das nicht verstehen. Und dadurch entsteht, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen.
Überleitung, yes, yes, yes.
Yes, Überleitung. Die Medien werden ja auch als Teil dieser Elite wahrgenommen. Und gerade durch diese ganze Verwässerung von verschiedenen Themen, durch was ist jetzt eben eine Nachricht, was ist eine Reportage, was ist ein Kommentar, geht auch, glaube ich, ein gewisses Vertrauen auch in die Medien verloren. Und jetzt durch dieses Thema mit dem Spiegel sowieso nochmal viel mehr. Wobei man eben auch sagen muss, der Typ hat Reportagen geschrieben, der hat keine Nachrichten gemacht. Auf der anderen Seite ist der Spiegel eigentlich das Medium, was alles 3-4 Mal überprüft, bevor was tatsächlich rausgeht, was ja auch selbst der Spiegel zugibt, dass man da Fehler begangen hat, weil man nicht genau genug gearbeitet hat. Aber davon abgesehen ist halt das ein perfektes Beispiel dafür, warum man die Medien als in Anführungszeichen korrupt wahrnimmt, weil sie halt, wie hieß es, nach einem sozialliberalen Duktus schreiben, der halt mehr in Richtung Erziehen geht und weg von, wir sagen das, was ist, was eigentlich, um mal wieder auf den Spiegel zurückzukommen, ja, das ist, was die Grundidee des Spiegels war, das Schreiben, was ist.
Und genau da hast du einen Punkt. Und um Gottes Willen, weder du noch ich, ich spreche da jetzt auch mal für dich, wollen hier irgendeinen Lügenpressevorwurf vormachen oder diesen Idioten, die den Sagen nach dem Mund reden. Auf gar keinen Fall. Nur, man muss immer auch sein eigenes Handeln und Tun reflektieren. Und das tun wir hier und das ist wichtig. Und ich sage, natürlich ist die Presse in Deutschland unabhängig. unbedingt, die ist unabhängig von vor allem von der Politik und von der Regierung. Klar kann man über die Öffentlich-Rechtlichen reden, bla bla bla. Aber das Problem ist, der Journalismus ist nicht mehr unabhängig von sich selber. Der Journalismus ist mittlerweile so selbstreferenziell. Auch die ganze Aufarbeitung, es dreht sich alles immer nur um sich und auch eine Selbstüberschätzung manchmal. Dass der Spiegel eine Reportage in dem Stil veröffentlicht, wie er sie fälscht, um diese Fälschung aufzudecken. Und das stört mich daran und dadurch, und diese Preise, dass das nur noch geschrieben wird, wie Jörg Thaddäus, das ist übrigens in einem Gastbeitrag für die Welt, hat er das alles ausgeführt, diese Preise, die geschrieben wird für Preise, geschrieben wird für eine Chefredaktion, geschrieben wird für ein Glaube, wie sowas sein muss, damit es allen gefällt. Das hat sich so verselbstständigt, dass es fast, und wie gesagt, ich rede niemandem Mund, aber ich will niemandem hier irgendwie diesen Lügenpressevorwurf einimpfen, aber darüber muss man reden und man muss da selbstkritisch sein als Journalismus, damit genau diese Dichotomie, jetzt habe ich auch ein Fremdwort benutzt, zwischen Elite und Volk nicht noch größer wird und wir müssen als Journalisten vielleicht doch wieder mehr zurück zu dem kommen, berichten, was ist und dem Bürger, dem mündigen Bürger, wir müssen das, was wir wollen, so als liberale Menschen, dem mündigen Bürger auch zutrauen, diese Informationen zu verarbeiten und ihm nicht zu zwingen, das zu denken, was wir denken.
Genau, wie du es schon ansprichst, das ist halt wahrscheinlich auch genau das Problem. Nachrichten sind eben keine romantisierten Geschichten. Es hat eben voraussichtlich kein syrischer Junge mit einem Graffiti den Bürgerkrieg ausgelöst, wie es in dieser einen Reportage so schön hieß, um es mal verkürzt zu sagen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Und ich glaube, man hat sich auch innerhalb der Medien, also man kann natürlich immer nicht für alles sprechen, aber es ist so ein Gefühl, auf das wir später auch nochmal eingehen werden, sind diese kalkulierten Tabubrüche von einzelnen AfD-Politikern, ich glaube, auf die man auch innerhalb der Medien gewartet hat. Man hat endlich etwas, womit man sich beschäftigen kann, dass sowas von interessant ist. Es ist ja auch interessant, diese Tabubrüche, wenn man jetzt beispielsweise von Höckes Mahnmal der Schande spricht. Dann
weißt du, warum ich dir die ganze Zeit, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, das ist witzig für die Zuhörer. Ich halte die ganze Zeit meinen Stift hoch, ihr hört uns ja nur, und Sven ist sichtlich irritiert, weil ich zu dem Thema einfach nur kurz die Metapher bringen will. Bitte nicht über jedes Stöckchen springen. Jetzt darfst du weiter über die AfD und ihre Medienstrategie reden.
Jetzt den Punkt mit dem Stöckchen habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht könnten wir jetzt einfach ein trauriges Lied einblenden, um den Reportagestil weiter fortzuführen. Dafür müsste man jetzt wahrscheinlich verstehen, dass Relotius viele seiner Stücke mit trauriger Musik ein- oder überleitet. Aber wir kommen vom Thema ab.
Nein, mit dem Stöckchen springen, aber das haben wir später vielleicht. Das bedeutet, die AfD natürlich durch die Tabubrüche genau will, dass man darauf reagiert. Das heißt, sie halten uns, dem Journalismus, das Stöckchen hin und wir springen drüber. Das, wenn du das schon nicht verstehst, wie sollen denn unsere Zuhörer verstehen? Also nicht, dass ich glaube, dass die dumm sind, aber vielleicht bist du einfach dumm.
Vielleicht bin ich einfach dumm, das hast du ja vorhin schon gesagt. Ich würde mal sagen, weil wir relativ weit vom Thema abgekommen sind, dass wir uns vielleicht mal dem zweiten Punkt so ein bisschen zuwenden. Ich meine, wir haben jetzt viel über das Volk gegen die Elite gesprochen, aber das ist ja nicht der einzige Punkt. Also das Volk gegen die Elite ist der Punkt, der den Populismus an sich quasi grundlegend beschreibt.
Auch den Linkspopulismus, by the way, den es hier ja in Deutschland, sagen wir zumindest nach den Definitionen, die wir jetzt hier so rausgesucht haben, eigentlich nicht gibt. Auch die Linkspartei fällt da nicht darunter.
Nee, auch da gab es mal andere Punkte, also gerade unter Lafontaine. Sarah Wagenknecht versucht es auch immer mal wieder mit diesem ja doch relativ oder sehr stark populistischen Äußerung, aber sie ist damit eben nicht in der Mehrheit in der Partei und das ist eben der Unterschied zur AfD.
Ah, mir ist aber noch was eingefallen, wegen der CSU, weil wir damit eingeleitet haben, sorry.
Alles gut.
Ich würde dazu nur kurz nochmal sagen, weil du hast irgendwie ein bisschen recht, du hast es mit dem Berlin gesagt und das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Das ist auf jeden Fall interessant, dass du das in die Richtung sagst. Aber ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich das nicht finde, dass die CSU populistisch ist. Und das will ich jetzt hier nochmal erläutern, weil sonst fragt sich vielleicht jemand, wo das geblieben ist. Weil natürlich die CSU sagt natürlich Dinge wie, sie wollen die Grenzen schließen, etc. Und das wird ja dann im Volksmund als populistisch wahrgenommen. Es sind einfache Lösungen. Es wird dem vermeintlichen Volk, wirklich vermeintlichen Volk nach dem Mund geredet. Und deswegen glaubt man oft, die CSU sei populistisch, aber die CSU ist das Hauptkriterium, was wir gerade lang und breit erläutert haben, Volk versus Elite. Das erfüllt die CSU nicht, weil die CSU ist Teil dieser Elite. Klar, sie macht, versucht das irgendwie jetzt über den Umweg aufzumachen, wie du beschrieben hast, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber trotzdem hat es ja auch nicht funktioniert, wie das Wahlergebnis in Bayern zeigt, weil sie von den AfD-Wählern zum Beispiel oder den Leuten, die jetzt mit der AfD sympathisieren, einfach als Teil der Elite gesehen wird. Ich habe das bei Facebook, ich entfolge immer den Leuten nicht, die irgendwie so rechte Sachen posten, weil ich das immer ganz spannend finde. Und Horst Seehofer war trotz jeder seiner vermeintlich populistischen Forderungen, was die Migrationsdebatte angeht, wurde er in diesen Facebook-Posts und Memes und was auch immer dann da geteilt wurde, in eine Schublade mit Angela Merkel gesteckt, als Teil des Establishment der Elite da oben. Und deswegen, die CSU macht diese Dichotomie nicht so auf. Deswegen fehlt eigentlich das Hauptkriterium für Populismus.
Jein, also in dem Punkt würde ich halt sagen, weil also du musst Horst Seehofer in dem Punkt ausklammern, weil Horst Seehofer ist Teil der Bundespolitik. Es geht ja mehr um Markus Söder, der ist eben Teil der Landespolitik. Der hat das eben ja ganz stark
gemacht. Jetzt lässt du mich aber dumm dastehen, ja.
Man muss ja auch mal den bösen Schuh zurückwerfen. Aber davon abgesehen, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, der größere Punkt, warum man am Ende die CSU nicht als populistisch bezeichnen kann, und darauf kommen wir dann wahrscheinlich später auch nochmal, ist der, dass die CSU staatstragend ist und eine andere Art und Weise des Politikverständnisses hat. Die erzählen zwar oftmals Mist, also auch der Scheuer oder ähnliche mit seiner konservativen Revolution, um das jetzt mal wirklich dann komplett außen vor zu lassen, aber die CSU bewegt sich in einem rechtsstaatlichen Rahmen und sieht das Ganze dann am Ende auch etwas anders. Man versucht zwar vieles, aber am Ende ist man doch eine Partei, die tatsächlich dann auch Politik macht und die auch die Grundsätze des politischen Handelns besser im Blick hat als die AfD.
Auf jeden Fall. Also und sie muss ja auch... Sorry, du warst noch nicht fertig.
Ja, ich wollte sagen, einfach jetzt, um auch mal die CSU zu verteidigen, obwohl mir das eigentlich relativ schwer fällt. Aber das muss man dann doch mal sagen.
Go Sven. Du bist der Bayer.
Ich bin Franke. Das muss ich noch richtig stellen. Ich habe letztes Mal gesagt, ich arbeite in Bayern. Dafür habe ich sehr viel Kritik einstecken müssen, denn ich arbeite natürlich nicht in Bayern, sondern ich arbeite in Franken.
Ja, das sei dir als altes Nordlicht entschuldigt, ne? Dass du das richtig nicht unterscheiden kannst. Weil eigentlich kommt er aus Hamburg.
Richtig, bevor der Lynchmob jetzt kommt.
Ja, gut. Aber wir müssen weiter. Wir labern so viel Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob es irgendjemand interessiert. Aber naja, werden wir sehen. Genau, der zweite Punkt. Ja, wir haben es jetzt gesagt. Der erste Punkt, Elite versus Volk. Und der zweite Punkt, der macht den Rechtspopulismus erst zum Rechtspopulismus und nicht zum Allgemeinpopulismus. Das ist natürlich, wir haben dieses homogene Volk. Und dieses homogene Volk, das muss beschützt werden. Und zwar gegen wen?
Gegen die Bösen von drüben. Ne?
Gegen die Ausländer.
Genau, und da würde ich auch sagen, wir schauen direkt mal wieder ins Programm.
Wollen wir vielleicht noch mal kurz eine allgemeine Definition das ein bisschen ausführen, damit man versteht, was man meint?
Ich hätte es jetzt anhand des Programms gemacht, aber wir können es auch gerne noch mal allgemein machen. Also im Endeffekt geht es ja wirklich darum, wie also das einfache Volk hier im Land wird bedroht durch eine oder wird durch eine böse Macht von außen bedroht. In dem Fall ist es quasi eine Aufstellung wir gegen die anderen. Gab es schon immer, ist ein Grundsatz des Nationalismus eigentlich auch. Wir gegen die anderen, beispielsweise gegen die Franzosen, gegen wen auch immer. Und in diesem Fall ist wir dann zum einen deutsch gedacht, aber auf der anderen Seite witzigerweise auch immer europäisch. Wir als Europäer, als christliches Abendland, wie auch immer, gegen die Bedrohung. Und gerade bei der AfD ist es dann halt die Bedrohung des Islam, die Bedrohung der deutschen Werte eben durch muslimische Einwanderer, wie auch immer man das dann am Ende bezeichnen möchte. So als ganz grundlegend gesagt.
Ja ich finde, ganz ehrlich, mir selber, und das müssen wir vielleicht dann gleich mal aufgreifen, natürlich ist es ein sehr, sehr diffuser Punkt. Und ab wann ist man so, ne? Ist man schon so rechtspopulistisch in Anführungszeichen dann, wenn man sagt, man will die Grenzen schließen? Oder weil man deswegen quasi ja die man will ja dann die Ausländer auch raushalten? Oder muss das schon weitergehen und muss das schon in irgendwie in einen Rassismus übergreifen? Ich weiß nicht, was sagst du, meinst du?
Das ist halt ganz schwierig, weil es ist die Frage, auch das wären wieder quasi Begriffsdefinitionen, die man machen müsste. Ist die AfD jetzt eine rassistische Partei? Ist sie eine kulturalistische Partei? Ist sie vielleicht auch nur eine ethnopluralistische Partei? Das wären alles Fragen. Ja, nur das, gut, das nur sei mal dahingestellt. im Endeffekt ist es meiner Meinung nach relativ diffus, weil es da auch wirklich keine, in Anführungsstrichen, Eckpfeiler innerhalb der AfD-Argumentation gibt. Es gibt einige, die radikaler sind in ihren Äußerungen, gerade die ostdeutschen Landesverbände sind da ja relativ oder um einiges radikaler in ihren Äußerungen als die...
Bernd Höcke.
Haha. Oder Poggenburg jetzt, der ja mit seinem nationalkonservativen Flügel auch nochmal ein anderes Thema, aber eventuell sogar die Abspaltung, über eine Abspaltung nachdenkt. Aber vielleicht, um es mal ein bisschen deutlicher zu machen, okay, worüber redet die AfD eigentlich? Und das ist halt auch schon eigentlich das, was ich meine, warum es relativ schwierig ist, das klar abzugrenzen. Die AfD spricht sowohl in dem Grundsatzprogramm als auch in den Wahlprogrammen von Identität. Aber es wird nie nirgendwo wirklich dargelegt, was ist überhaupt diese Identität, von der sie sprechen, um das mal klar zu machen. Das Einzige, also es wird auch von deutscher Leitkultur gesprochen, aber auch das wird nirgendwo konkret beschrieben, was es eigentlich bedeutet. Jetzt schaue ich kurz, das, worauf man sich bezieht, das Kapitel, das heißt Kultur, Sprache und Identität im Grundsatzprogramm der AfD, das wird so beschrieben, deutsche Schriftsteller und Philosophen, deutsche Musiker, bildende Künstler und Architekten, in jüngerer Zukunft auch deutsche Designer und Filmemacher, haben wesentliche Beiträge zu ihrer jeweiligen Disziplin in einem weltweiten Maßstab geleistet. Das ist alles, was dazu steht. Es wird nicht darauf eingegangen, wer ist jetzt ein deutscher Schriftsteller, was macht denn deutsche Schriftsteller aus, wo kommen sie her, ihre Sprache, wer sind ihre in Anführungsstrichen Landsherren, also wer waren die Fürsten, wie auch immer. Das wird alles nicht erwähnt und das ist, glaube ich, so ein interessanter Punkt, der eben komplett fehlt einfach.
Was folgerst du jetzt daraus?
Das ist einfach diese Problematik gibt, dass die AfD sich nicht genau oder sich auch nicht, ich weiß nicht, ob sie sich nicht traut oder nach außen hin nicht zeigen will, was jetzt genau hinter ihrer Argumentation steckt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich es schwierig finde zu sagen, ist es jetzt eine rassistische Argumentation, ist es eine kulturalistische oder ist es eben eine ethnopluralistische Argumentation, auf die sie sich berufen. Wer gilt jetzt für die AfD als Ausländer? Das ist halt, sind alles so Punkte, die ich relativ schwierig greifbar finde. Aber du möchtest da bestimmt auch noch was zu sagen.
Ja, klar. Und ich finde es tatsächlich auch bewundernswert, wie fair du bleibst mit der AfD. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, muss ich dazu sagen. Also wir haben, um es zu erklären, wir haben natürlich unterschiedlich recherchiert, was wir jetzt für zu den Punkten sagen, ob wir glauben, dass sie jetzt eine rassistische Partei ist oder was auch immer. Ja, und ich habe natürlich auch in die Programme reingeschaut und es ist tatsächlich echt interessant. Also
klau mir jetzt nicht meinen Punkt, aber mach erstmal weiter.
Ja, ich will halt sagen, dass vor allem in dem Grundsatzprogramm gibt es natürlich den Punkt, der sich mit Migration befasst. Das ist ein Unterpunkt, wie es ihn wahrscheinlich in jedem Wahl- oder Grundsatzprogramm von Parteien gibt. Und das ist natürlich durch und durch konservativ. Da sollen die Grenzen sollen geschlossen werden, etc., etc. Aber es gibt jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist verfassungsfeindlich oder wirklich dezidiert rassistisch. Und dann muss man natürlich auch die Frage stellen, was... Ich habe aber trotzdem so ein paar Anzeichen gefunden, sagen wir es mal so. Dafür muss man vielleicht nochmal davon den Begriff, den du ja schon die Begriffe, die du ja schon erwähnt hast, nochmal kurz erwähnen, wie der Kulturrassismus oder Ethnopluralismus. Das heißt, wenn man dann davon ausgeht, dass die Kultur bedroht ist durch die Einwanderung, ne? Wenn die kommen, dann ist auf einmal die deutsche Kultur bedroht und wir werden irgendwie aussterben oder sowas. Das wäre dann so der Kulturrassismus und daraus folgert oft so eine Art Ethnopluralismus, dass man quasi den Rassismus versteckt hinter, die sollen halt alle, wir finden die alle gar nicht schlimm, die sollen nur da bleiben, wo sie sind. Und das wird nicht richtig deutlich, würde ich sagen, aber es gibt Anzeichen. Interessanterweise nicht unter dem Punkt Migration, sondern Kapitel Familie und Kinder. Familie und Kinder im Grundsatzprogramm der AfD. Da steht, den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels einer aktivierenden Familienpolitik eine höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung erreicht werden. Und dann gibt es da so ein paar Zahlen, die Geburtenrate, die ist ganz schlimm, ganz schlecht, etc. pp. Da sieht man so eine Richtung, ne? Da sieht man so eine Richtung. So, sterben wir aus?
Genau, vielleicht in die Richtung würde ich auch mal kurz noch einen Punkt hinzufügen. Auch in einem anderen Punkt, nicht unter Migration, sondern unter innere Sicherheit, Da schreibt die AfD nämlich, wir wollen einen klaren Systemwechsel hin zu Behörden, die sich zum maximalen Schutz der Bürger in der Lage sind. Und dann würde man ja erwarten, da folgt Polizei, da folgt Justiz. Bei der AfD ist die Reihenfolge wie folgt. Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung. Finde ich in der Hinsicht sehr interessant. Warum ist Ausländerbehörden quasi der Punkt, der die Kriminalität verringern soll, an erster Stelle? So, da sieht man ganz eindeutig Richtung, wie die AfD da vorgeht. Aber man muss es halt wirklich, und das darf man auch nicht vergessen, wer ist so blöd wie wir und liest sich das verdammte Grundsatzprogramm der AfD durch? Das hat in ihrer langen Form immerhin 90 Seiten, 100 Seiten, 160 Seiten, ich habe es gerade vergessen.
Aber es ist ziemlich lang und es ist auch, man muss man sagen, es ist überraschend spezifisch und sie haben zu allen Politikfeldern, sagen sie was, um fair zu bleiben, so, das wird ja der AfD gerne vorgeworfen, dass sie nichts zu sagen hat. Das hat man auch oft das Gefühl, vor allem in den Bundestagsdebatten, aber vielleicht sollten die eigenen Abgeordneten mal in ihr Wahlprogramm reinschauen oder Grundsatzprogramm reinschauen, weil dann wüssten sie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wüssten sie mal irgendwas zu sagen zu, was weiß ich, Sozialpolitik oder Familienpolitik. Genau, aber ich finde, also im Grundsatzprogramm, das Grundsatzprogramm ist wirklich sehr moderat gehalten. Ich glaube, das ist auch Absicht. Das Wahlprogramm 2017 ist ein bisschen radikaler. Also, und da habe ich schon so ein paar, ich würde mal sagen, kulturrassistische oder ethnopluralistische Ansätze gefunden, was für mich jetzt persönlich in meiner Definition einfach der Maßstab ist, um jetzt das Rechts im Rechtspopulismus zu definieren. Das habe ich jetzt für mich so definiert, weil ich finde, wie gesagt, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, einfach eine strengere Flüchtlingspolitik zu fordern, ist für mich jetzt noch nicht irgendwie rechtspopulistisch. Genau. Und aber in dem Wahlprogramm für die Bundestagswahl, für die letzte Bundestagswahl, da wird schon viel gerechnet und da wird viel so, der Afrikaner, der vermehrt sich ja so schnell versus die Deutschen ja so wenig, das hatten wir ja bei dem Familienpunkt schon. Da möchte ich kurz was vorlesen. Während die europäische Bevölkerung überaltert und schrumpft, explodiert die Bevölkerungszahl in Afrika und in den arabisch-muslimischen Ländern des Nahen und Mittleren Osten. In Afrika bekommt jede Frau im Durchschnitt 4,5 Kinder. Gleichzeitig nimmt die Kindersterblichkeit dank internationaler Hilfe stark ab. Die Geburtenrate in Europa liegt gegenüber bei 1,6, in Deutschland sogar bei nur 1,4. Blablabla. Bla, bla. Dies bedeutet, dass in der Zeit bis 2050 die Population Afrikas einschließlich aller arabischen Länder von heute 1,2 Milliarden auf 2,4 Milliarden wachsen wird. Die derzeit in Europa lebenden rund 590 Millionen Menschen werden sich im gleichen Zeitraum zahlenmäßig auf ca. 540 Millionen verringern, wovon ein Drittel über 60 Jahre alt sein wird. Im Verhältnis zum wohlhabenden Europa stellt Afrika das Armenhaus der Welt dar. Und deswegen kommen die alle hierher. Ja, und das ist schon recht eindeutig, so, ne? Wir sterben aus, die kommen aber, wir müssen unsere Kultur bewahren. Und da steht dann am Ende auch, Ziel der AfD ist Selbsterhaltung, nicht Selbstzerstörung unseres Staates und Volkes. Die Zukunft Deutschlands und Europa muss langfristig gesichert werden. Wir wollen unseren Nachkommen ein Land hinterlassen, das noch als unser Deutschland erkennbar ist. Ja, genau. Da wird es dann doch recht deutlich.
Genau, das stimmt. Wie gesagt, ich würde auch nochmal, es geht ja wie gesagt auch immer, also bei dem, was du sagst, auch um diesen Identitätsbegriff. Wir wollen unser Deutschland wahren, unser Deutschland ist christlich. Die AfD wird nicht von jüdisch sprechen, aber vor allem christlich geprägt. Und eben auch durch die deutsche Sprache, was ich halt sehr interessant finde, dass gerade die deutsche Sprache für die AfD so eine wichtige Rolle spielt, mit den ganzen Dialekten. Und witzig finde ich es beispielsweise im bayerischen Programm. Die bayerischen Dialekte sind in ihrer Vielfalt weltweit einmalig. Dieses unschätzbare Kulturgut ist als wesentliches Identitätsmerkmal der bayerischen Stämme zu bewahren und zu erhalten.
Finde ich. Sorry, ganz kurz. Ich will ja, ich wie gesagt, du weißt, ich beleidige nicht gerne AfD-Wähler, aber die Idioten, jeder scheiß Dialekt ist in seiner Art einzigartig. Was für ein Bullshit. Naja, sorry.
Richtig. Und ich wollte halt nur so ein bisschen darauf, es wird von bayerischen Stämmen gesprochen. Also dieses Bild von so einer...
Ich will so der Afrikaner mit der Trommel oder was? In Bayern. In den Alpen.
Ja, aber dann der Lederhosen tragende komische Schlapphutträger mit seinen Bongos und seiner, wie auch immer. Ja,
sehr gut.
Das sind halt so Punkte, wo es dann halt so ein bisschen wieder in so eine dezent völkische Richtung geht, eben, dass man sich halt auch wirklich voneinander abgrenzt. Also dieses Wort der bayerischen Stämme ist, finde ich, so, da wird wirklich klar, wohin es bei der AfD dann auch geht. Eben am Ende doch in eine völkische Richtung, was dann auch der nächste Punkt nochmal genauer macht, bayerische Volkskultur und Kultureinrichtungen sind verstärkt zu fördern. Da wird dann halt doch dieser Punkt klar, dieses, ist halt die Frage, will man es jetzt kulturalistisch nennen, will man es ethnopluralistisch nennen, das hängt dann, wie gesagt, auch, glaube ich, etwas von dem Landesverband ab. Worum geht's? Man will eben seine Kultur reinhalten von dem Fremden. Da könnte ich gleich auch nochmal aufs Grundsatzprogramm eingehen. Man will quasi das erhalten, was ist, und nichts Neues aufnehmen, weil das halt hier nicht hergehört. Das gehört dann eben, wie du es gesagt hast, dann beispielsweise nach Afrika, nach Asien, aber eben nicht hier nach Deutschland. Das ist auch das, was eben im Grundsatzprogramm nochmal steht unter dem Punkt: Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. So, das ist, glaube ich, das Interessanteste. Da geht es genau darum. Abgrenzung, wir als, oder die deutsche Kultur ist so toll mit ihren Schriftstellern, was ich vorhin nannte, mit ihren Philosophen, mit ihren Musikern, mit ihren Designern und Filmemachern. Mir fällt jetzt gerade kein großer Filmemacher oder Designer ein, der so, okay, doch, aber der so wichtig ist, dass er so eine deutsche Kultur so sehr geprägt hat.
Der muss vor allem geschützt werden vor den Horden von paarungswilligen Afrikanern.
Ja. Das ist richtig. Ich bin nicht gerade nicht sicher, ob Karl Lagerfeld, der hatte ja damals auch so ein paar krude Sachen gesagt, der würde sich wahrscheinlich über die, weiß nicht.
Na, ja, um fair zu bleiben, also Karl Lagerfeld hat natürlich einfach Ausprägungen des Islams kritisiert, die auch teilweise kritisierbar sind.
Genau.
Vielleicht hat er es ein bisschen übertrieben, aber ja, um fair zu bleiben. Also,
ja, um fair zu bleiben, wäre er aber wahrscheinlich der deutsche Designer, der hier angesprochen ist, würde ich jetzt mal.
Ach so,
ja. Weil ich gerade überlegt habe, okay, welche Designer würden das sein? Mir fällt aber tatsächlich auch nur Karl Lagerfeld als deutscher Designer ein.
Du Banause.
Ja, genauso Filme mache. Aber das soll ein anderer Punkt sein. Aber wie gesagt, es geht hier, glaube ich, ernsthaft darum, eben diesen, am Ende würde ich sagen, es ist eine Art von Ethnopluralismus, in Anführungsstrichen. Um es halt in diesem AfD-Duktus zu sagen, jede Volksgruppe soll da leben, wo sie quasi hingehört. Und das sind eben die Europäer, die weißen Europäer leben in Europa. Die Muslime oder die, witzigerweise sind ja auch weiße Muslime, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Araber leben dann halt auf der arabischen Welt und so weiter und so fort. Also diese Unterteilung von Volksgruppen, die dann ja im Endeffekt aufgemacht wird. Es ist eine Mischung aus Ethnopluralismus und kultureller und diesem Kulturalismus. Die Kultur gehört hier nicht her, die kann sich da ausleben, wo sie halt eben quasi ihren Ursprung hat, wie auch immer man das dann bezeichnen will, und da kann sie sich ausleben, wie sie will, aber eben bitte nicht bei uns.
Ja. Jetzt für alle, die, glaube ich, jetzt so denken, Kulturrassismus, Ethnopluralismus, bla bla bla, was ist das eigentlich alles? Ich tease einfach mal und sage, das wird eine der nächsten Folgen wird auf jeden Fall unter dem Titel Neue Rechte, altes Denken stehen, wie dieser nette Buchhändler in Bayern, in München das gemacht hat, wo dann Margarete Stokowski nicht auftreten wollte. Ich finde, der hat einen Punkt mit diesem neuen rechten alten Denken. Anderes Thema, aber da reden wir mal über die neue Rechte, die diese Begriffe natürlich eindeutig prägt. Genau, Sven, du guckst gerade auf die Uhr und deswegen würde ich jetzt auch mal einen Vorschlag machen, damit wir den eigentlich meiner Ansicht nach das fast Interessanteste nicht weglassen. Wir haben noch weiter natürlich versucht zu operationalisieren, was es noch für Punkte gibt, aber die beiden, die wir jetzt angesprochen haben, sind eigentlich die Kernelemente. Das heißt, Volk versus Elite. Und dieses Volk wird bedroht von außen und dadurch wird er rechts, der Populismus, weil er von außen kommt. Genau. Es gibt halt noch ein paar mehr Punkte, so, die sind aber diffuser, die lassen sich nicht so genau definieren, zum Beispiel wie sind so rechtspopulistische Strukturen aufgebaut, etc. pp. Ich würde sagen, wir überspringen das jetzt einfach mal wegen der Zeit und reden und versuchen das mit einzubauen, wenn wir mal darüber reden, warum denn es jetzt momentan, warum der Rechtspopulismus überhaupt aufgetreten ist, was die Strukturen sind, die den begünstigen, weil das ist super interessant, ist, finde ich persönlich fast noch interessanter als dieses Operationalisieren. Das muss man halt einfach machen. Was meinst du, können wir das so machen?
Ja, uns bleibt da quasi gar nichts anderes übrig, wenn wir die Zeit auch so ein bisschen im Blick behalten wollen. Aber man kann es ja vielleicht nur mal kurz ansprechen. Es gibt halt, wie gesagt, diese Punkte, wo in der Wissenschaft auch drüber gestritten wird. Rechtspopulismus, brauchen rechtspopulistische Parteien eine Führungspersönlichkeit? Das wäre so ein wichtiges Thema. Aber ich würde sagen, wir können auch einfach mal ganz medienaffin sagen, wir schreiben den Link drunter, so dass man da sich nochmal genauer informieren kann, wenn das für andere Leute auch interessant ist. Für uns war es auch interessant, aber aus Zeitgründen würden wir es wirklich mal weglassen. und uns einfach mal mit der Entstehung beschäftigen. Ich glaube, das ist wirklich interessant und ist auch wichtig, um halt diese ganze Art und Weise zu verstehen, um auch eben nochmal so eine Argumentation gegen diesen sogenannten Protestcharakter, der ja, mit dem man ja die AfD versucht hat, so ein bisschen auch zu brandmarken, bevor man diesen Populismus so groß gemacht hat, war die AfD ja, das sind alles Protestwähler und die kommen schon wieder zu uns zurück. Und diese ganze Argumentation dahinter auch so ein bisschen zu widerlegen, dass es eben keine, ja, natürlich gibt es auch einen Teil Protestcharakter, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon angesprochen, aber es ist eben nicht so einfach zu sagen, das ist eine reine Protestpartei, sondern es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, Entstehungshintergründe, die eben dafür sorgen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass die AfD uns noch länger erhalten bleibt.
Ja, ich finde, den Punkt muss man auch ansprechen, damit man sich selber auch immer wieder kritisiert und auch bei sich selber immer wieder anfängt, wenn wir uns jetzt vielleicht als Teile der politischen Gegner der AfD sehen, aber auch die Fehler bei uns finden. Und da muss man dann einsteigen in, wo leben wir, in welcher Gesellschaft leben wir gerade, in welcher Zeit leben wir gerade und welche gesellschaftlichen Entwicklungen geben. Ich fange einfach mal an, Sven, ja. Wenn wir so ein bisschen Demokratietheorie machen, dann gibt es in unserer modernen Demokratie ja irgendwie diese zwei Säulen. Das einmal ist der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, der dafür verantwortlich ist, im Endeffekt weitestgehend das Individuum als Individuum oder Minderheiten zu beschützen, universelle Menschenrechte anzuwenden, humanistische Werte anzuwenden. Und es gibt auf der anderen Seite die Volkssouveränität. Das heißt, alle Macht geht vom Volk auf, das im weitesten Sinne Demokratie, die Mehrheit entscheidet, was durchgesetzt wird. Und das sind die zwei Säulen, die in den Köpfen der Menschen immer zusammengehören, irgendwie. Aber das ist ja so gar nicht gesagt. Also du brauchst nicht die Demokratie im Endeffekt, um liberale Menschenrechte zu beschützen. Es ist nicht gesagt, dass in einer Volkssouveränität liberale Menschenrechte geschützt werden. Das ist ja so ein interessantes Verhältnis. Und tatsächlich hat sich im Laufe der Zeit schon eine Tendenz entwickelt, dass der Rechtsstaat in seinem Schutz von Minderheiten, des individuellen Menschenrechts, irgendwie auch durch die repräsentative Demokratie irgendwie ein gefühltes Übergewicht bekommen hat bei vielen Leuten. Und warum ich das so spannend finde, ist, dass die AfD, vor allem wenn sie dann immer so Vergleiche mit der NSDAP kommen oder was weiß ich, die AfD wird immer das Demokratische so abgesprochen, aber eigentlich ist die AfD auf eine gewisse Weise viel demokratischer als vielleicht viele Liberale, weil die Liberalen natürlich wissen, dass es unabdingbar ist, immer noch auch diesen Rechtsstaat zu glauben, der die individuellen Rechte beschützt, auch wenn eine vermeintliche Mehrheit diese Rechte einschränken will, müssen die trotzdem beschützt werden. Und deswegen gibt es diesen geilen Begriff, ich finde den wirklich geil, die AfD sind quasi illiberale Demokraten. Oder es ist quasi ein demokratischer Illiberalismus. Und das ist echt spannend, weil das natürlich diese Trennung aufmacht zwischen diesen beiden Punkten und die wirklich spannend ist. Und das passt natürlich sehr gut mit dieser Volksgemeinschaft zusammen, von der die AfD immer spricht, ne? Weil die alles zählt. Das heißt, das Individuum zählt nichts mehr, sondern nur noch die Rolle des Individuums in dieser Volksgemeinschaft, und dann wird behauptet, diese Volksgemeinschaft hätte eine Mehrheitsmeinung, eine völlig, völlig aus der Luft gegriffen, wird er einfach behauptet. Und das wird aber auch oft einfach so aufgenommen. Ja, und deswegen finde ich einen spannenden Punkt. Aber klar, sehen die Leute diese Volkssouveränität, die ist denen da oben nicht mehr so wichtig, weil die reden über den Rechtsstaat, die reden über Minderheiten, die beschützt werden müssen, über Gleichstellung etc., Political Correctness, ganz großer Kampfbegriff. Und da denken die Leute so, no, ich will das ja gar nicht, ich will das nicht, ich will hier, wir sind das Volk. Und deswegen leben wir auch in einer Zeit, in der die AfD natürlich genau mit ihrer Volk versus Eliten-Rhetorik einen Nerv trifft. Kommt alles lang, sorry.
Ja, das ist, würde ich dir soweit zustimmen, du hast jetzt natürlich in einigen Punkten relativ verkürzt ausgedrückt, aber das müssen wir an der Stelle mal so stehen lassen. Ich meine, diese ganze Entstehungsgeschichte von diesen zwei Säulen wäre ja eigentlich Grundsatz dafür, warum es eben so ist, dass es so ist, wie es ist. Oh, das war auch komisch ausgedrückt. Aber davon abgesehen, hast du mit deiner Äußerung dahingehend auch recht, wenn du sagst, die AfD sind illiberale Demokraten. Ist halt dahingehend witzig, weil sie ja, um nochmal kurz auf das Programm zurückzukommen, sie sprechen...
Wollte ich auch sagen. Tu es.
Das wolltest du auf das Schweizer Vorbild direkter Demokratie hinaus?
Ach so, nein, ich wollte sagen, dass der erste Satz das allererste, was in ihrem Grundsatzprogramm steht, wir sind Liberale und Konservative, wir sind freie Bürger unseres Landes, wir sind überzeugte Demokraten. Wenn die AfD sich als liberal bezeichnet, dann ist das eine bodenlose Frechheit. Was ist eine bodenlose Frechheit? Es gibt keine Partei in Deutschland, in der das Individuum weniger zählt als bei der AfD. In der AfD zählt man in seiner Rolle als Deutscher. Und das ist das Gegenteil von liberal. Buh.
Genau, darauf wollte ich AfD. Auch nochmal zu sprechen kommen. Denn das ist das, was auch so ein bisschen in einer gewissen Form von Populismusforschung eine Rolle spielt. In Bezug nimmt auf diesen demokratischen Illiberalismus, den du ansprichst, wird halt eben nochmal gesagt, Populismus ist eine illiberale, und das kommt der Punkt, aber demokratische Antwort auf undemokratischen Liberalismus. Und das ist ja das, wir gehen jetzt ein bisschen darauf, okay, wie sind die Entstehungen, warum ist es jetzt dazu gekommen, dass die AfD entstanden ist? Und das ist tatsächlich der Punkt, es ist leider so, dass wir uns in unserer heutigen Gesellschaft in eine gewisse Form von gefühlt oder auch tatsächlich im undemokratischen Liberalismus bewegen. Das Problem dahinter ist, dass viele Leute, glaube ich, einfach nicht mehr verstehen, und das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, diese Form, warum entwickelt sich etwas so, wie es sich entwickelt? Was ist überhaupt repräsentative Demokratie? Was ist die EU? Das wird halt vielerorts als undemokratisch wahrgenommen. Zum Teil ist es auch undemokratisch, aber dieses Verständnis dafür, warum etwas so ist, wie es ist, das ist, glaube ich, bei vielen wirklich verloren gegangen.
Aber ja, vor allem die repräsentative Demokratie. Also das weiß ja keiner, was das soll und wo das überhaupt herkommt und dass sich das ja jemand mal ausgedacht hat aus einem Grund.
Genau, das ist der Punkt, über den man auch nochmal sprechen könnte. Aber was man halt auch noch sagen muss, ich finde den Punkt, Populismus ist eine illiberale, aber demokratische Antwort. Warum ist die AfD eine demokratische Antwort? Und da muss man halt sagen, okay, das liegt auch an dem deutschen Grundgesetz. Denn es ist vorgesehene Partei, muss bestimmte Strukturen erfüllen, um überhaupt zu Wahlen anzutreten. Und da entsteht eben auch so eine Art von Demokratie, die entstehen muss. Sonst wäre diese Partei nicht erlaubt, sonst wäre sie verfassungsfeindlich, verfassungswidrig und würde verboten werden. Was eben beispielsweise dann auch Lucke zum Verhängnis geworden ist, ist die innerparteiliche Demokratie. Die ist Lucke zum Verhängnis geworden, die ist jetzt auch Frauke Petry zum Verhängnis geworden. Und das ist eben, ob man es jetzt schön findet oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist halt eine Art von innerparteilicher Demokratie, die eben vorhanden ist. Und was ja auch witzig ist bei der AfD, dafür, dass sie konservativ ist, hat sie zwei Führungspositionen und das kennt man eigentlich nur von Linken eher.
Und alles Weidel ist lesbisch.
Und wohnt nicht in Deutschland. Witzig, aber doch mittlerweile wohnt sie, glaube ich, wieder in Deutschland.
Ja, und ihre Freundin ist doch Asiatin auch.
Darum geht es ja aber gar nicht. Und das ist ja auch wieder das Interessante, weshalb diese Idee der Führungspersönlichkeiten nochmal interessant gewesen wäre zu sprechen. Denn auch, jetzt fällt mir natürlich der Begriff, was Tim Fortune, er homosexueller, reicher, was auch immer, der relativ erfolgreich war. Aber auch darum geht es ja gar nicht, sondern wir wollten uns ja eigentlich damit beschäftigen, was sind jetzt die Hintergründe, warum etwas stark wird.
Ja, wir haben ja nochmal den Punkt, du hast ja gesagt, quasi der undemokratische Liberalismus. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt, wo wir uns oder doch auch mal der Ball an die, ich nenne jetzt einfach mal die etablierten Parteien, die etablierten Medien natürlich zurückgespielt werden muss, dass es natürlich schon auch so eine Art Glaube gibt, der Staat und man als Partei oder auch die Journalisten, wie gesagt, die müssten die Menschen erziehen und quasi, weil so ein diffuses Gefühl auch vermittelt wird, so, ja, dieser Volk, das Volk, das ist eigentlich nicht so intelligent und da muss man halt schon mal eingreifen. Und das ist natürlich fatal und das ist, glaube ich, schon auch so was sich durch liberale Denken zieht, was ja auch nicht immer unberechtigt ist, um fair zu bleiben, ne? Also wenn jede dahergelaufene Protestbewegung "Wir sind das Volk" schreit, dann sage ich immer ganz gerne, dann will ich nicht das Volk sein und dann muss man schon auch gucken, ob das Volk überhaupt dieselbe Meinung hat wie ich und ob ich in diesem Volk leben will, wie dieses Volk leben will. Und deswegen gibt es ja immer so diesen liberalen Abwehrmechanismus gegen vielleicht auch demokratische Mehrheitsentscheidungen, weil man sagt, die sind nicht deswegen automatisch gut. Aber dann, wenn man das dann übertreibt, kommt man natürlich in so einen komischen Erziehungsauftrag, der natürlich auch nicht geil ist. Weil dann stößt man die Leute auch nur wieder ab und die haben halt einfach keinen Bock darauf. War jetzt sehr salopp.
Genau, man muss halt aber auch sagen, das ist ja eben auch diese Grundlage, dass nicht die Mehrheit entscheidet, sondern dass eben auf Konsens gearbeitet wird in einer repräsentativen Demokratie mit eben Minderheitenschutz und allem Möglichen. Um da auch nochmal wieder drauf zurückzukommen, weil es ja quasi so ein bisschen das Thema ist, was damit verbunden ist, die Rolle der Parteien, die natürlich auch dafür sorgen, dass eben eine AfD stärker wird. Ich hatte es letztes Mal auch schon angesprochen, du hattest es als Rocket Science bezeichnet, glaube ich.
Aha, ich erinnere mich nicht, was?
Ich meine, es ging darum, dass dadurch, dass die Parteien sich in ihrer Art und Weise auch verändern, verlieren sie natürlich das führt zu einer Schwächung ihrer Integrationsfunktion, weil sie sich halt mehr zur Mitte verschieben. Dadurch ist es halt so, dass die Ränder sich öffnen.
Und ich glaube auch, die innerparteilichen Strukturen sich so verfestigen, dass es natürlich sehr schwierig ist, da überhaupt noch reinzukommen, wenn man nicht schon mit Geburt den Juso-Ausweis bekommen hat, ne?
Genau, und das ist halt auch witzig. Ich fand es jetzt sehr interessant, wie sehr sich die CDU für ihren Machtkampf an der Spitze gefeiert hat. Das erste Mal im Leben der CDU gab es eine Wahl quasi. Also es gab, glaube ich, schon mal eine, aber das war wirklich das erste Mal, wo man innerhalb der CDU, innerhalb der Partei eine Wahl hatte, wer soll der neue Vorsitzende werden. Das gab es, wenn ich es richtig erinnere, glaube ich, so, es gab es schon einmal in der Richtung, aber so, wie es das jetzt gab, gab es das noch nie. Was natürlich versucht, diesen Vertrauensverlust, auch diese Integrationsproblematik, die eben entstanden ist, ein bisschen aufzuweichen und wieder rückgängig zu machen. Aber ich glaube, dafür ist es mittlerweile zu spät. Man versucht jetzt zu reagieren. Man hat das aber einfach versäumt zu agieren. Man hat quasi, wenn man es so will, eine Krise der Repräsentation ausgelöst, auch durch diese Verschiebung, durch den Verlust der Inhalte einer Partei, indem man sich halt dieser dubiosen Mitte angenähert hat. Und man fühlt sich eben, oder es gibt dann halt wirklich Teile der Bevölkerung, die sich nicht mehr vertreten fühlen durch diese Parteien.
Ja, aber die Krise der Repräsentation kommt, glaube ich, aus den Parteien selber, aber sie kommt natürlich auch aus einem unglaublich rasanten gesellschaftlichen, sozialen, politischen Wandel, den wir durchleben, der natürlich dem Wähler oder dem Wahlvolk das Gefühl vermittelt, und das war auch Angela Merkels Politikstil, also die Reaktion auf diese Veränderungen, das Gefühl vermittelt, ein Machtverlust vermittelt. So die Politik, selbst die deutsche Politik kann nicht mehr viel ausrichten, wir als Volk dann sowieso noch viel weniger, weil man ist ja diesem Ganzen so ausgeliefert, man wabert nur in dieser Welle der Finanzkrisen und Eurokrisen und Globalisierung, so wabert man so auf der Oberfläche mit und versucht irgendwie die Wellen möglichst klein zu halten oder irgendwie abzuwehren. Ja, und da muss ich mal wieder unseren gemeinsamen guten Freund und mittlerweile schon Stargast in diesem Podcast, Julian D., grüßen an dieser Stelle. Mit dem trinke ich zu oft Bier, deswegen sagt er mir mal Leute. Und der hat mir den Politikwissenschaftler, glaube ich, der auch viel zum Populismus forscht, Wilhelm Haltmeier empfohlen. Der hat nämlich diesen interessanten Begriff der autoritären Versuchung, die daraus entsteht. Ne? Also er sagt, durch diesen gefühlte Kontrollverlust, wo er die Globalisierung dazu zählt, aber auch Hartz IV, ne? Also die Angst vor dem Abstieg, gefühlte Angst, by the way, muss man dazu erstmal sagen, der islamistische Terror, die Flüchtlingskrise, die sozialen Netze, die wegfallen und der Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung, so, der führt zu einer Apathie gegen die Regierung und des gefühlten Kontrollverlust, und deswegen sagt er, gibt es diese autoritäre Versuchung. Und diese autoritäre Versuchung ist natürlich die AfD, die mit einfachen Lösungen, die behauptet, einfache Lösungen zu haben, die behauptet, die sich ja auch, hatten wir noch nicht, als die sich im Wahlprogramm sogar als Partei des gesunden Menschenverstandes definiert. Das heißt so, man muss doch einfach nur mal den gesunden Menschenverstand anwenden, dann trifft man schon die richtigen Entscheidungen. Und das ist dann diese autoritäre Versuchung, das so simpel zu sehen. Und deswegen entsteht so eine Stimmung. Das Problem ist natürlich, es ist nun mal so, klar, die Globalisierung sorgt für einen Machtverlust von Nationalstaaten. Die EU sorgt für einen Machtverlust von Nationalstaaten. Die Frage ist, was ist überhaupt so schlimm daran? Ne? Einfach mal sagen, was ist so schlimm daran? Und einfach mal so diesen Punkt. Nicht sagen, ihr seid dumm, sondern zu sagen, die Frage, warum ist das denn so schlimm? Lass uns doch eine gemeinsame Lösung finden.
Genau, jetzt bist du aber ja schon quasi wieder einen Schritt weiter.
Sorry.
Wir sind jetzt ja schon... Jetzt bist du ja über die Entstehungsgeschichte hinaus, bist davon ausgegangen, dass es eben diese verschiedenen, wie auch immer gearteten Probleme gibt. Und dann entsteht eben dieser von Heitmeier entstandene Begriff, dass man sich eben über eine Autorität versucht, das wieder einzubringen oder eben. Aber was wir immer noch nicht geklärt haben, ist jetzt, wir haben es angesprochen, aber was ist der Grund dafür, dass das entstehen konnte? Und da, wenn du den Heitmeier ansprichst, dann spreche ich die Professor Dr. Karin Priester an, ist von der Uni Münster. Die hat gesagt, es gibt quasi drei Krisen. Wir haben sie quasi auch schon angesprochen, aber ich will sie nochmal genau nennen, damit wir eben auch so ein bisschen diese Grundlage haben, worüber wir sprechen. Es gibt zum einen die Krise der Repräsentation, die haben wir angesprochen, wenn man sich eben nicht mehr vertreten fühlt durch die Parteien, die es gibt. Die zweite Krise ist die Krise der Partizipation. Wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr beteiligt an dem, was passiert in diesem Land. Das ist gerade dann dieses, was dann auch so ein bisschen in dieses etablierten Bashing rein fühlt, wobei das auch bei der Repräsentation eine Rolle spielt. Und der dritte Punkt ist die Krise der Souveränität. Und das ist das, was du meinst mit Abgabe der, der in Anführungsstrichen eigenen, der Volkssouveränität an die EU, an die Bundesrepublik. Und deswegen hatte ich, um nochmal kurz auf meinen Ansatz mit der CSU zurückzukommen, warum ich die CSU in ihrem Wahlkampf jetzt in Bayern doch als populistisch bezeichnen würde, weil auch hier davon gesprochen wird, dass es einen Verlust der Souveränität gibt, dass die Bayern sich eben von Berlin steuern lassen. Weil diese Gedanken mit dem Föderalismus, natürlich spielt das eine Rolle und das sehen wir jetzt ja auch bei der Geschichte mit den Schulen, mit der Schulfinanzierung. Man hat so große Angst vor einem Souveränitätsverlust auf der kleinsten Ebene, das zieht sich ja von unten bis oben durch, wo eben dieser Souveränitätsverlust entsteht. Und das geht ja im Endeffekt los bei individuellen Handlungskompetenzen, die da verloren gehen, gefühlt zumindest. Und das ist, glaube ich, auch so eine wirklich problematische Situation, die man hätte, oder auf die man hätte eingehen müssen können, meiner Meinung nach, indem man eben auch viel besser aufgeklärt hätte über die Entwicklung, in der wir uns heute befinden. Und das ist halt einfach nicht passiert. Man hat, glaube ich, auch gedacht, man kann das eben auf die Schulen abwälzen, man kann das auf das Bildungssystem abwälzen. Das hat nicht funktioniert, das hätte auch niemals funktionieren können, weil, ganz ehrlich, die Lehrer in meiner Schule waren zwischen 50 und 60. Das heißt, die haben vor 20, 30 Jahre vorher studiert. Und da gab es diese Entwicklung nicht. Da gab es halt noch zwei Systeme auf der Welt. Da wurde im Dürke-Weltatlas noch von Rassen gesprochen. Von
der
drei
Dürke
oder
Weltatlas, das waren noch Zeiten. Geil.
Genau, wann bin ich zur Schule gegangen? Bis 2009. In meinem Dürke-Weltatlas war trotzdem noch die Sowjetunion drin. Das sind halt so Geschichten. So, nur mal als Beispiel.
Aber irgendwann war der 11. September in den Geschichtsbüchern. Da war ich total verwirrt.
Ja, krass,
die sind ja voll aktuell, ja. Aber ich muss noch mal was sagen. Also, du sagst jetzt nur so, okay, man hat falsch reagiert, etc. Und man hat es irgendwie versucht, auf die Schulen abzuwenden. Ich glaube, man hat auch viel dazu beigetragen, dass sich das manifestiert, weil sich aus diesem, auch aus dieser Dynamik Volk versus Elite oder Rechtsstaat versus Volkssouveränität, Individuum versus Kollektiv versus Volk, hat sich eine neue gesellschaftliche Trennlinie entwickelt. Und Ich hab das schon immer gesagt und das muss ich jetzt einfach mal anmerken, das habe ich mir selber ausgedacht und dann liest du halt so rum und dann hat es natürlich irgend so ein dahergelaufener Wissenschaftler oder so hat es dann auch schon mal gesagt, aber ich finde, man kann auch mittlerweile, auch wenn man jetzt über rechts und links und sowas redet, klar ist das noch in vielen Punkten relevant, aber es gibt eine definitive Trennlinie, neue Cleavage, wie man sagt, so gesellschaftlich zwischen Individuum versus Gemeinschaft, das heißt, Glaubt man an individuelle Menschenrechte, die unbedingt geschützt werden? Glauben wir, das Individuum ist das Grundlage, das geschützt werden muss? Oder glauben wir, das Individuum muss vor einer größeren Gesamtheit zurückstecken, ob das jetzt das Volk oder die soziale Klasse ist oder was auch immer? Und ich glaube, da gibt es so eine neue Trennlinie, wo dann auch nochmal ganz viele andere Punkte untergelagert sind, wo sich dann viele Menschen einfach entscheiden für eine Seite und wenn man sich dann für eine Seite entscheidet, dann wird dafür gekämpft und dann verhärten sich die Fronten. Das ist natürlich in dieser ganzen Political Correctness Debatte, das heißt so Postmaterialismus versus Materialismus, Deutsch sein versus irgendwie kosmopolitisch sein und dann stürzt man sich auf eine dieser beiden Seiten und verteidigt die auf Teufel komm raus. Und ich meine, ich ganz ehrlich, ich bin so ein, was das Menschenbild angeht, bin ich so liberal und glaube auch, dass das Individuum immer geschützt werden muss und dass der Maßstab ist, von dem man ausgehen muss in jeder Entscheidung, die man trifft, der einzelne Mensch und die persönliche Freiheit des einzelnen Menschen. Aber trotzdem sage ich so, man darf sich nicht so verbohrt sein, weil Herr Haltmaier ist eher links, auch sehr kapitalismuskritisch, aber er hat einen geilen Satz gesagt. Und er sagt, je höher die Moral, desto geringer sind die Kommunikationschancen. Mega guter Satz, weil genau das passiert, wenn die Leute sich für eine der Seiten entscheiden. Und die Leute entscheiden sich ja auch für die andere Seite und sorgen dann dafür, dass die Kommunikationschance halt auch dahin ist.
Ja, also ich meine, allein, dass du den Satz angesprochen hast, er hat mir noch so viele Sachen ins Gedächtnis gerufen, über die wir hätten eigentlich noch sprechen müssen. Denn worüber man natürlich auch mal vergisst zu sprechen, oder du hast es ja auch, als wir vorher uns unterhalten haben, ein bisschen angedeutet, kann man mit solchen Leuten sprechen, will man mit solchen Leuten sprechen, wie argumentieren diese Menschen? Und diese Menschen, also jetzt diese Menschen meine ich dann eben Rechtspopulisten, in dem Fall dann die AfD, die kommunizieren natürlich emotional. Und ich meine, jemand wie wir, der von einer gefühlt moralisch höheren Ebene, der argumentiert natürlich nicht Moral, der argumentiert faktenbasiert. Und Fakten, ich meine, deswegen ist es ja so schön, dieser Begriff, wie hieß es noch, postfaktisch? Das war doch so ein toller Begriff, der da entstanden ist. Es geht nicht mehr um Fakten, sondern es geht um Emotionen. Mit Emotionen kriegst du Leute. Und da nochmal zurück auf diese neue...
Mit Love und so, ne, ganz viel.
Genau, mit Love und alles ist schön, aber oder alles ist schlecht. Um da eben auch nochmal diesen Ansatz zu der Trennlinie, die du angesprochen hast, zu führen. Ich meine, genau das macht ja die AfD auch. Die sprechen davon, dass diese Diskriminierung ethnischer Minderheiten in Deutschland beispielsweise, dass da so stark darauf aufmerksam gemacht wird oder auch auf diese Gender-Geschichte, du hast es ja auch angesprochen, dieser Gender-Wahnsinn, den sie versuchen zu stoppen, dass die AfD argumentiert, dass das quasi im Mittelpunkt der Argumentation steht, und während die soziale Benachteiligung von großen Teilen der Bevölkerung, also beispielsweise dann Deutsche kriegen keine Wohnung, wie auch immer und so weiter und so fort, dass es eben vergessen wird in der Argumentation. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der da diese Trennlinie von dir auch nochmal so ein bisschen unterschreibt.
So, Sven, du hast es so abgeschlossen jetzt gesagt, dass ich jetzt einfach mal so frei bin und weil ich glaube, wir müssen schon noch mal kurz ein Fazit ziehen, vor allem, weil ich auch ein Fazit geteasert habe, was ich noch bringen muss. Aber dann frage ich dich erstmal, AfD rechtspopulistisch, ja, nein, Begriff Rechtspopulismus sinnvoll, ja, nein.
Ich bleibe immer noch dabei, es ist relativ schwierig. Ich meine, unsere Grundüberlegung, als wir so das Thema ja so ein bisschen verständigt haben, war ja die, bezeichnet man die AfD jetzt als rechtspopulistisch, bezeichnet man sie vielleicht sogar als einfach nur als rechts, als rechtsextrem, als was bezeichnet man sie? Ich finde es immer noch schwierig, da wirklich eine eindeutige Lösung zu finden, aber wenn man jetzt einfach von dem ausgeht, was wir haben, was wir aufgezählt haben, ist der Begriff Rechtspopulismus definitiv nicht falsch, ihn zu benutzen, gerade für die AfD. Man muss halt wirklich darauf achten, dass dieser Begriff nicht zu inflationär genutzt wird und wirklich eben auch darauf achten, in welchem Zusammenhang man ihn benutzt. Es ist sehr wichtig, glaube ich, zu erklären, was man unter Rechtspopulismus versteht, und ich meine, allein, dass wir jetzt über eine Stunde drüber gesprochen haben, zeigt, wie schwierig es ist, und wir haben ja nicht mal wirklich alle Punkte, die wir uns vorgenommen hatten, jetzt zu Ende behandelt. Das zeigt, wie schwierig und wie kontrovers es auch ist. Man hätte noch viel mehr, viel eingehender über die einzelnen Punkte sprechen können. Dennoch würde ich sagen, dass man die AfD als rechtspopulistisch bezeichnen kann. Einzelne Flügel kann man auch noch weiter rechts verordnen. Das gerade, wie gesagt, dann eben die ostdeutschen Flügel. Man hätte auch noch viel mehr darauf eingehen können, okay, warum? Oder was macht die AfD beispielsweise auch so erfolgreich? Oder was macht sie aber auch so gefährlich? Um da noch mal kurz den Begriff zu nennen, es gibt den sogenannten Bandwagon oder Bandwaggon. Ich bin mir nicht sicher, ob es Deutsch oder Englisch ist. Deswegen
Bandwagon.
Siehst du, wieder was gelernt. Diesen sogenannten Bandwagon-Effekt, dass marginalisierte, ganz am rechten Rand stehende Parteien eben auf diesen Erfolgszug aufspringen und dann halt im Hintergrund, und das werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal in einem der nächsten Podcast genauer besprechen, diese neue Rechte eben, gerade die neue Rechte eben auf den Zug aufspringt und im Hintergrund eben versucht, innerhalb der AfD auch, ich will jetzt nicht sagen Fäden zu ziehen, aber halt sich zu etablieren und dann eben auch die Meinung so ein bisschen vorzugeben. Und das sieht man ja auch und das passiert ja auch so ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise. Jetzt aktuell haben wir ja wieder so eine Diskussion mit der, hier in Schleswig-Holstein, mit der Fürstin, mit dem Holocaust, dieser ganze Krams, das ist ja, es ist gerade so wieder so ein Rumoren in der AfD, aber trotzdem würde ich sagen, man kann sie definitiv wenn man es eben ordentlich darlegt, als rechtspopulistische Partei bezeichnen, ohne das irgendwie wertend in dem Sinne von abwertend oder wie auch immer zu argumentieren.
Jo. So, jetzt kommt meine große Klammer.
Da bin ich gespannt. Nee.
Mindfuck, Brainfuck. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das auch pointiert wiedergebe. Also ich sage auch, sich eine wissenschaftliche Definition zu überlegen für dieses Phänomen des Rechtspopulismus ist sinnvoll und deswegen muss man den auch operationalisieren und Argumente finden, warum der das so ist, warum er das ist oder warum er es nicht ist und wie wir es gemacht haben nach diesen Maßstäben, die wir ja aus der Wissenschaft auch extrahiert haben, ist die AfD eine rechtspopulistische Partei. Das trifft alles sehr gut zu. Wie du auch gesagt hast, gibt es sogar man könnte fast aber auch argumentieren, es gibt Teile der AfD, die ist vielleicht sogar rechtsradikal und dann wäre schon mal die Frage, ist es vielleicht sogar etwas euphemistisch, sie rechtspopulistisch zu bezeichnen und versteckt damit auch das Rechtsradikale in der AfD. Aber das ist nicht der Punkt, warum ich eigentlich den Begriff Rechtspopulismus schwierig finde oder diesen Populismusbegriff an sich, weil er als Kampfbegriff benutzt wird und nicht nur als wissenschaftliche Klassifikation. Und wenn du ihn als Kampfbegriff übernimmst, dieser intuitive Kampfbegriff, dem Volk nach dem Mund reden, dann übernimmt man die Argumentation der AfD unbewusst. Man sagt, erstmals behauptet man damit, das Volk hat eigentlich genau die Meinung, die die AfD hat, und man diskreditiert diese Meinung als dumm, weil das Volk ja dumm ist und man darf dem Volk jetzt nicht ihre dumme Meinung unterstützen. Und das Dritte ist, man sagt fast dann damit, man muss diese Meinung unterdrücken, wenn man die vernünftige Elite ist. Verstehst du, was ich meine? Man sagt, es gibt eine populistische, es ist ein dem Volk nach dem Mund geredet, das bedeutet erstmal, okay, das Volk hat eine Mehrheitsmeinung, die AfD vertritt. Erster Punkt, den man der AfD in die Karten spielt. Der zweite Punkt ist, dass man diese Meinung als dumm bezeichnet, weil man das ja als diskreditierenden Begriff benutzt. Und der dritte Punkt ist, man will ja diese Meinung dann damit auch unterdrücken. Und es sind alles drei Punkte, die der AfD nutzen, wenn man diesen Begriff Rechtspopulismus als den Kampfbegriff benutzt, wie er oft benutzt wird. Peace out!
Ja, wie gesagt, da sind wir uns ja relativ einig. Ich würde ihn ja auch nicht als Kampfbegriff benutzen, sondern eben als Begriff, den man vorher erklären muss. Gerade diesen Volkansatz, den du jetzt gemacht hast, finde ich eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt kein alternativer Begriff ein, den man benutzen könnte, weil, gut, wenn man jetzt wirklich das ganz stupide nach dem Begriff geht, als Volk, mag es sein, aber ich meine, das haben ja viele andere auch gemacht. Eine völkische Argumentation basiert ja auch nicht auf dem Volk, sondern auf dem, was als Volk definiert wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die AfD oder Teile innerhalb der AfD wirklich denken, dass sie für das ganze Volk sprechen, weil darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass man für das ganze Volk sprechen will.
Aber das ist die Erzählung.
Das ist die Erzählung. Deswegen finde ich es ja wichtig, den Begriff, soweit es möglich ist, zu definieren, um eben das zu verhindern, was du gerade angesprochen hast.
So, wie immer haben wir keine Lösung. Und Sven, weißt du was, ich mag das, weil genau. Lösungen sind einfach. Lösungen sind einfach. Anzuerkennen, dass es keine Lösung gibt, ist schwieriger, weil dann kann man sich nach richtigen Lösungen zuwenden, wenn man erstmal akzeptiert, dass es keine einfachen gibt. Ha, genau.
Das ist,
und ich will dir was ganz anderes erzählen.
Genau, und ich will auch noch kurz eine Sache sagen, die du angesprochen hattest, weil es mir noch so in den Kopf gekommen ist. So diese Proteste, wie die AfD im Fernsehen bezeichnet wird oder dann halt auch von eher in der breiten Gesellschaft oder bei Demonstrationen, da hört man dann immer Nazis raus in Richtung der AfD und das finde ich, da könnte ich jedes Mal
ganz Berlin hasst die AfD bis auf 12,5%, die sie gewählt haben.
Richtig.
Ganz Berlin hasst die AfD.
In dem Moment, wo man anfängt, die AfD als Nazis zu bezeichnen, meiner Meinung nach, fängt man auch an, die Geschichte zu relativieren, weil das, was die AfD macht, auch wie sie argumentiert, ist in keiner Weise mit dem vergleichbar, was damals von der NSDAP ausgegangen ist, weil es halt ganz andere Grundlagenmuster sind. Und deswegen finde ich es sowas von widerlich, wenn Leute anfangen, die AfD eben als Nazis zu bezeichnen. Weil das ist so quasi der Anfang der Relativierung der Geschichte. Das macht die Singularität der NS-Zeit kaputt und weicht das Ganze auch auf und sorgt dafür, dass es nicht als das wahrgenommen wird, was es halt war. So.
Es ufert jetzt total aus, aber das wollte ich tatsächlich, wäre das noch ein Beispiel bei dem Relotius-Fall mit der Überlebenden der Weißen Rose gewesen und vielleicht der politischen Färbung dieser Reportagen, hätte die nämlich gesagt, nein, auf Gottes Willen vergleiche ich nicht Chemnitz mit dem, was ich damals erlebt habe, weil das wirklich eine dermaßen Relativierung des Holocaustes wäre, dann wäre das vielleicht nicht so eine große Story im Spiegel geworden, ne?
Richtig.
Also,
richtig.
Who knows? Ich habe auch noch kurz, ich war, wie du vielleicht siehst, war ich vor Weihnachten nochmal beim Friseur und ich möchte einfach nur nochmal sagen, wenn man in Berlin zum Friseur geht, dann sieht man immer aus wie von der Hitlerjugend. Ich müsste mir jetzt nur noch so eine kurze Hose anziehen und Hosenträger und dann sehe ich aus wie von der Hitlerjugend. Toll, oder?
Das ist ganz toll. Könnte ich in Bayern aber genauso machen. Die günstigsten Friseure sind nun mal auf einen Haarschnitt beschränkt.
Naja, oder wenn ich mir jetzt so ein Fred Perry Pulli anziehen würde, dann könnte ich auch als Martin Sellner durchgehen oder so ein identitärer Influencer werden. Ich finde es eine Sauerei, dass die jetzt wieder Fred Perry tragen, die Idioten. Aber naja, das ist ein anderes Thema, finde ich auch nochmal ein Thema Kleidung.
Wir haben auf jeden Fall viele Themen, über die wir noch sprechen können.
Und ich bin also am Ende stay tuned.
Auch froh. Ich meine, wir haben es im Endeffekt, im ersten hattest du es angedeutet, machen wir unseren Podcast eigentlich überflüssig. Finde ich nicht, weil ich meine, allein, dass wir jetzt über eine Stunde über ein Thema gesprochen haben, von dem wir nicht mal die Hälfte geschafft haben am Ende, zeigt doch, dass das Thema interessanter ist, als man denkt und auch viel mehr Fragen aufwirft, als man in so einem Podcast mal kurz eben auf die Schnelle klären kann. Auch einfach vor dem Hintergedanken, dass wir gedacht haben, okay, wir machen so eine halbe Stunde pro Folge.
Mhm.
Das ja sowieso nicht funktioniert hat. Deswegen.
Ich habe irgendwo gelesen, bei Podcasts darf man lang sein. Wir müssen nur gucken, dass es nicht zu teuer wird.
Das ist ja richtig. Aber ihr könnt uns gerne spenden. Ich meine, der Relotius hat das auch gesagt. Wir geben gerne private Spendenkonten an und wir spenden es aber auch wirklich nicht an.
Ja, wir geben das nicht weiter. Wir sagen direkt, dass wir das einfach versaufen.
Genau, versaufen.
Ja. Gut. Tschüss, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und Freundinnen.
Genderwahnsinn.
Sorry, Ilka.